Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Europas Häuser müssen weniger Energie verbrauchen. Das legt eine neue EU-Richtlinie fest. Ab 2028 dürfen keine neuen Gasheizungen mehr installiert werden. Ab 2040 sollen Öl und Gas EU-weit gar nicht mehr zum Heizen verwendet werden. Und bis 2050 sollen 70% der Gebäude thermisch saniert werden. Das alles sind große Vorhaben, aber was bedeutet das für die Praxis? Wie soll in Zukunft geheizt werden? Wie viel Rolle spielen die Gebäude und das Heizen in Sachen Treibhausgasemissionen? Und was bedeutet jetzt diese Regelung für uns Verbraucherinnen und Verbraucher, etwa auch was die Kosten der Sanierungen betrifft? Darüber spreche ich heute mit Kurier Innenpolitikredakteur und Klimaexperte Bernhard Gaul. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 14. März und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Schon bis Ende 2025 muss auch Österreich bei der EU-Kommission für die Sanierung aller Gebäude einen Entwurf vorlegen. Also ganz egal, ob öffentlich, privates Wohnhaus, Büro oder Krankenhaus, alle Gebäude müssen saniert werden. Ausnahmen stellen nur historisch öffentliche Gebäude, also etwa Museen oder Kirchen, landwirtschaftliche Anlagen, also zum Beispiel auch Bauernhöfe und militärische Einrichtungen dar. Das Ziel der EU ist nämlich recht deutlich. Bis 2050 müssen alle Gebäude klimaneutral sein. Weder Heizung noch Kühlung dürfen dann noch Treibhausgase produzieren. Und schon ab 2028 dürfen in neue Gebäude keine Gas- oder Ölheizungen mehr eingebaut werden. Wie das erreicht werden soll, ob diese Ziele überhaupt realistisch sind und vor allem, was das für Verbraucherinnen und Verbraucher in Österreich bedeutet, bespreche ich jetzt mit Kurier Innenpolitikredakteur und Klimaexperte Bernhard Gaul. Hallo Bernhard.
Hallo.
Bernie, ab 2040 sollen Öl und Gas EU-weit nicht mehr zum Heizen verwendet werden dürfen. Welchen Impact soll denn dieses Ziel haben, vor allem in Bezug auf die Treibhausgasemissionen? Was erwartet man sich davon?
Naja, die EU rechnet aus, dass ungefähr ein Drittel der Treibhausgasemissionen auf Gebäude entfallen, das heißt auf Wärme und auf Warmwasser. Insofern ist da das Potenzial natürlich groß. Ja. 2040 deswegen, es wird gerade diskutiert, was überhaupt die Klimaziele für 2040 sein sollen.
Okay.
Ja, EU-weit haben wir Ziele für 2030 uns gegeben, die heißen derzeit -55%. Mhm. Für Österreich ist es etwas geringer, weil wir schon sehr viel zum Beispiel grünen Strom haben, da müssen wir nur -48 schaffen. Und die Ziele, die für 2040 diskutiert werden, da gab es vor 2,5 Wochen einen ersten Vorschlag, einen ersten Entwurf der EU-Kommission, und der heißt -90%. Ja. -90% bis 2040 bei den Treibhausgasemissionen, da muss klar sein, da geht sich nichts mehr aus. Ja. Diese dann verbleibenden 10%, die müsste die Industrie bekommen, einfach aus dem Grund, es gibt sehr viele industrielle Prozesse, wo eben sogenannte geogene Emissionen entstehen. Das heißt, da muss man gar nicht fossile verbrennen dafür, sondern das ist einfach prozessbedingt. Ja. Also das einfach beim Zementbrennen oder...
Das passiert einfach.
Genau, oder bei der VFS-Industrie. Also ich will damit nur sagen, wenn da diskutiert wird, diese -90%, und das ist das, was die Wissenschaft vorgibt, auch der wissenschaftliche Beirat der Europäischen Kommission vorgibt, dann ist klar, da geht sich sonst nichts aus. Also da geht sich kein Verbrennerauto aus, das mit fossilen Treibstoffen fährt. Und es geht sich natürlich auch keine fossile Heizung oder also eine Ölheizung, eine Gasheizung aus. Ja. Das ganz grundsätzlich, dass das etwa ein Drittel bei den Gebäuden, also ein Drittel der Treibhausgase nur quasi in den Gebäuden verfeuert werden, ist klar sozusagen. Also das ist die Menge, die man sich da hofft, einsparen zu können.
Ein besonderer Fokus liegt jetzt eben auf diesen Öl- und Gasheizungen. Wie sehr spielen denn Öl und Gas, was das Heizen betrifft, eine Rolle in der EU, vor allem bei uns in Österreich? Also wird da hauptsächlich bei uns immer noch geheizt mit Öl und Gas?
Wir haben ungefähr ein bisschen über 2 Millionen Wohnhäuser in Österreich und wir haben insgesamt noch so um die 1,5, 1,6 Millionen Öl- und Gasheizungen. Jetzt ist es so, dass natürlich in einem mehrgeschossigen Wohnbau quasi jeder einzelne Gasthema da gezählt wird. Also insofern, so genau kann ich das nicht sagen, aber...
Aber sie spielen eine große Rolle, das kann man sagen.
Genau, es ist natürlich ein enormer Faktor nach wie vor. Wir haben eine riesige Infrastruktur ja auch, also darf es nicht vergessen, die Gasinfrastruktur als Beispiel, aber auch beim Öl ist es noch immer so, dass es eben über 500.000 Kessel, Ölkessel gibt, die Öltankfahrzeuge, die das Heizöl zu den Häusern bringen. Also das ist absolut relevant.
Mhm. Du hast jetzt vorher schon gesagt, mehr als ein Drittel der Treibhausgasemissionen in der EU entfällt eben auf die Gebäude. Bis 2050 sollen deswegen 70% der Gebäude thermisch saniert werden. Was genau soll denn hier gemacht werden, beziehungsweise wie viel bringt denn das dann überhaupt?
Okay, da geht es um Folgendes, ja. Gas verbrennt mit, glaube ich, ungefähr 2700, 2800 Grad. Ja. Und mit Gas, das eben so heiß verbrennt, heizen wir unsere Wohnungen auf 20, 22 Grad. Mhm. 24 Grad soll es sein. Mhm. Ja. Das kann nicht effizient sein. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Ja. So. Das ist einmal das grundsätzliche Problem. Wenn ich das austausche, ja, ist natürlich die Frage, was sind denn Alternativen? Die Alternativen gibt es ja wohl. Also das ist neben den klimaneutralen Geschichten wie Pellets, ja, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist oder so, sind das vor allem die Wärmepumpen. Wärmepumpen holen aus zum Beispiel der Umgebungsluft einfach den Temperaturunterschied und können damit Wärme erzeugen in jeder Hinsicht. Also auch Warmwasser auf 30, 40, 50 Grad aufheizen. Aber damit eine Wärmepumpe daheim effizient läuft, also damit sie nicht überdimensioniert ist, muss man eigentlich unbedingt zuerst das Haus thermisch sanieren. Ja? Thermisch sanieren heißt, wir sehen ganz deutlich in den Daten, dass wenn es sehr kalt ist bei uns, dass wir einen enorm hohen Anstieg haben bei den Heizungsgeschichten. Also viel mehr Gas und viel mehr Öl verbraucht wird. Also vor allem viel mehr Gas verbraucht wird, das sieht man ja sofort. Ja. Und der Grund ist ja einfach, weil wir schlecht gedämmte Häuser haben. Ja. Das hat natürlich auch mit der Geschichte zu tun. Diese Energieformen waren jetzt nie besonders teuer da hat man einfach jetzt nicht besonders geschaut, dass die Häuser sehr dicht sind. Tatsächlich verlieren Häuser sehr viel Energie übers Dach, vor allem mal so oberstes Stockwerk Dach, aber eben auch nur noch nicht über die Fenster und über die Türen und dann über die Außenmauern und so weiter. Ja. Wenn man das nicht tut, sondern einfach nur quasi die Ölheizung oder die Gasheizung raus hat und eine Wärmepumpe einbaut, dann ist die meistens ziemlich überdimensioniert. Die sind viel zu groß und wenn man dann irgendwann beginnt, das Dach ein bisschen zu sanieren oder die Fenster ein bisschen zu sanieren, dann merkt man schnell, dass die Wärmepumpe, die man hat, einfach viel zu groß ist in Wirklichkeit. Mhm. Ja. Das sollte einfach vermieden werden, das ist unsinnig, das kostet ja auch mehr.
Kosten ist aber genau ein Stichwort, auf das wir auch gleich zu sprechen kommen. Wo soll denn das Geld für das alles herkommen? Also Dach sanieren, Fenster sanieren, besser dämmen, das ist ja alles sehr kostspielig. Vor allem, wenn ich das bei Gebäuden machen muss, die ich jetzt nicht neu baue, sondern die schon da sind. Wie schaut es da aus mit den Kosten? Wer soll das übernehmen?
Da gibt es keine sehr gute Antwort.
Okay.
Grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Hausbesitzer selber dafür verantwortlich sind, dass das besser gedämmt ist und dass das saniert wird. Ja. Dazu kommt ja, dass wir nicht vergessen dürfen, ab 2028 kommt dieses eigene Emissionshandelssystem 2, heißt das, das für alle Treib- und alle Brennstoffe gilt. Das ist sozusagen ein eigener Marktplatz, ein europäischer, der dazu führen wird, dass diese fossilen Energien verteuert werden. Ja, das ist fix so. Also sprich, auf der alten Heizung zu bleiben, das wird es auch nicht bringen. Ja. Also das ist spätestens in den, ich weiß nicht, frühen 2030ern oder Mitte 2030 oder später, wird das wirklich wahnsinnig teuer sein. Und dann wird es aber auch keine staatliche Unterstützung geben, weil da steht auch drinnen, in dem, was da das EU-Parlament da kürzlich, also vorgestern beschlossen hat, dass es keinerlei Subventionierung geben darf. Ja. Also auch keine Quersubventionierung. So. Woher soll das Geld kommen? Ein bisschen was kann sehr wohl kommen, eben vom Bund und von den Ländern, Stichwort Wohnbauförderung. Das passiert eh schon. Ja. Wir haben ja eine Sanierungsquote von, glaube ich, 0,7%. Wir wollten zwar schon seit in den letzten 15 Jahren haben eine Sanierungsquote von 1,5 bis 2 bis 3%. Das ist aber irgendwie wie der Traum von heißen Eislutschkern. Es passiert einfach nicht, es passiert viel zu wenig. Also die Herausforderungen sind enorm, die Kosten sind enorm. Das ist einmal mehr sozusagen die Energie- und Klimawende, die gibt es halt einfach nicht gratis. Mhm. Aber es wird sich schon auszahlen. Also insgesamt wird dann einfach weniger Energie nötig sein. Ja. Und die Idee ist ja die, auch in Österreich ist es so, dass wir jetzt mal zusammengesucht wird von den Ländern, weil die für die Energieeffizienz und für den Wohnbau zuständig sind, Sie versuchen eben die Listen zu erstellen, was haben wir für Gebäude und wie sind die eigentlich energetisch? Und die EU sagt dann ja, bis 2030 sollen, glaube ich, die schlechtesten 16% saniert werden und bis 2033 dann die schlechtesten 23% saniert werden. Also man beginnt von unten rauf, das ist ja sicher nicht die dümmste Idee. Mhm. Das wird noch massive Diskussionen auslösen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da auch viele Häuser gibt, wo es sich nicht auszahlt, dass man die thermisch saniert, sondern die man abreißen muss und einfach was Neues bauen. Stichwort, das kennen wir doch eh. In den 70er Jahren haben sie ganz viele Häuser gebaut, die einfach luftig waren, ja.
Aber das heißt jetzt in der Praxis, spielen wir es kurz durch, ich wohne jetzt vielleicht in Wien in einer Altbauwohnung, in einem Altbauhaus, da ist definitiv eine Gasheizung drin, da ist nicht gut gedämmt, da sind vielleicht sogar noch alte Fenster drinnen, altes Dach und Co. Das heißt energetisch ganz schlecht, müsste thermisch saniert werden. Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich Förderungen, mein Vermieter oder meine Vermieterin müssten aber das ganze Haus sanieren und die Kosten landen dann bei den Mieterinnen und Mietern?
Also zum Teil können die sehr wohl bei den Vermietern landen, das ist eh klar.
Aber bei den Vermietern und nicht bei den Mietern? Oder dann umgerechnet natürlich irgendwo bei den Mietern?
Grundsätzlich mal bei den Eigentümern und dann muss man schauen, sozusagen, was die weitergeben können. Ja? Mhm. Ist ja so, wenn es thermisch saniert ist, dann zahle ich auch weniger Energiekosten. Aber so 1:1 geht das alles nicht. Ich weiß, dass das sehr wohl die Überlegung ist, ob man hier ins Mietrecht eingreifen soll, ins Eigentumsrecht, ins Wohnungseigentumsrecht, also ins Immobilienrecht, dass man einfach schaut, wie kann man das so fair gestalten, dass es was bringt. Ja? Letztlich denke ich mir dann schon, ja, ich meine, wenn ich es nicht tue, dann verliert meine Immobilie auch einen Wert, ja? Weil wenn die einfach energetisch, also da gibt es diesen Heizwärmebedarf, das ist in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, wenn er einfach extrem hoch ist, also schlecht ist, ist das Objekt natürlich auch uninteressanter, glaube ich, am Markt. Ja? Also es muss eh passieren.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von 2040. Das klingt, als wäre bis dahin noch relativ viel Zeit. Allerdings ist es ja so, dass die Mitgliedstaaten bereits bis Ende 2025 ihre Pläne der EU-Kommission vorlegen müssen und bis Sommer 2026 müssen sie bereits in nationalem Recht umgesetzt sein. Das ist dann schon wieder gar nicht mehr so lang. Wie will Österreich das denn schaffen? Also was ist bei uns geplant?
Also das Problem dabei ist, die EU sagt ja nicht, ihr müsst bis 2040 Öl- und Gasheizungen verbieten. Das steht nirgends, sondern was sie sagen ist, wir haben Ziele, wir haben Klimaziele und die sollen wir einhalten. Und wie ihr das umsetzt, das ist dann wieder euch überlassen. Beispiel, vergangenes Jahr war bei uns eine recht große Debatte über das Erneuerbare Wärmegesetz. EWG hat das zuerst geheißen. Da haben wir immer nach Deutschland geschielt. In Deutschland war dieses Wärmegesetz ein Wahnsinn, das muss man echt sagen. Also der Energieminister Habeck ist da irgendwie rausgegangen, wollte sozusagen hier letztlich das auch besser lösen, einfach, dass die Leute rausgehen aus Gas und Öl. Und das ist ein Gesetz, das sowas von zerschossen wurde durch die diversen Lobbys, dass so Sätze rausgekommen sind wie: In Deutschland müssen dann ab einem gewissen Jahr 2/3 aller neuen Heizsysteme haltig sein. Kein Mensch weiß, was das heißt. Und es ist auch nicht erklärbar. So. Und der Habeck wurde da massiv auch medial angegriffen. Und da haben sich dann die Österreicher, nämlich die Klimaministerin, da durchaus gefürchtet. Das weiß ich, ob sie, also, glaub, kann man schon so sagen. Daraufhin haben sie dieses Wärmegesetz, Erneuerbaren Wärmegesetz, abgesagt. Und es ist nur mal ein Erneuerbaren Wärmepaket rausgekommen mit massivsten Förderungen. Ja. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zu 75% übernimmt der Staat, ja, wenn man seine fossile Heizung tauscht. Ja. Also das eben ganz grundsätzlich, das ist das, was da passiert ist, dass die EU jetzt kommt und sagt, letztlich haben wir die gleichen Ziele, wie wir da letztes Jahr schon hatten. Ja. Nämlich das Ziel ursprünglich in Österreich war, bis 2035 dürfen auch Ölheizungen nicht mehr in Betrieb sein und ab 2040 auch keine Gasheizungen in Betrieb sein. Ja. Und ich erinnere dann nochmal irgendwie an die große Klammer, ja, wir wollen ja Klimaschutz machen. Wir wollen ja Klimaschutzziele auch schaffen. Ich merke nur, sobald hier konkrete Maßnahmen kommen, wird das zu einem riesigen Problem. Stichwort Verbrenner aus oder aus vom Verbrenner aus, der jetzt immer wieder diskutiert wird. Aber eben auch hier zu sagen, okay, wir wollen zwar aus Gas, also wir wollen zwar keine Gas- und keine Ölheizung mehr haben, aber wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht, dann haben wir massive Probleme damit. Ja. Ist eh klar.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Also wir halten an dieser Stelle fest, um diese Frage ganz konkret zu beantworten, du hast es jetzt kurz erwähnt, bis 2040 ist das Ziel, dass keine Öl- und Gasheizungen mehr in Betrieb sind. Es ist aber gleichzeitig auch jetzt nicht das dezidierte Verbot, dass Öl- und Gasheizungen in Betrieb sind.
Jedenfalls nicht von der EU. Das können die nationalen Regierungen noch immer machen. Schauen wir mal, was die nächste Regierung macht. Ich weiß nicht, ob da...
Also quasi die EU gibt eben das Ziel vor und es kann durchaus sein, dass dann die Regierung sagt, okay, wir verbieten es wirklich. Aber derweil steht das jetzt noch nicht so am Plan.
So ist es, ja. So ist es. Aber die haben das ja auch nicht leicht fertig letztes Jahr da aufgegeben, quasi dieses Gesetz, sondern diese Implikationen, das hat nämlich, wie mache ich das? Ja? Jetzt hast du gerade geredet, es ist einfach sozusagen, wenn ich einfach nur ein Haus habe, wo eine Gasheizung, eine Ölheizung drin ist, dann zu sagen, okay, die darfst du noch ein paar Jahre weiterlaufen lassen, aber irgendwann musst du sie austauschen. Außerdem wäre es verrückt, wenn du es nicht tust, weil die Heizstoffe, die Brennstoffe werden ja irrsinnig teuer werden. Ne? Also das ist die eine Geschichte. Aber wie das dann im mehrgeschossigen Wohnbau ist, der parifiziert ist, wo verschiedene Eigentümer sind, wenn alle Eigentümer zustimmen müssen, all die, das ist wahnsinnig kompliziert. Das ist noch niemand angegangen. Da ist auch die Gewessler letztes Jahr gescheitert, sozusagen, wie das eigentlich funktionieren soll. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann noch passieren wird, aber ich glaube, es ist einmal mehr. Wir haben das Ziel. Ja, wir wissen, was das Ziel ist. Wir diskutieren schon lange über Ziele, aber wenn es um die Maßnahmen geht, dann wird das richtig kompliziert.
Jetzt hört man schon so ein bisschen raus. 2040 klingt dann plötzlich doch nicht mehr so weit entfernt. Das Ziel klingt dann ja fast ein bisschen unrealistisch. Das betrifft, du hast ja schon gesagt, wahnsinnig viele Sonderfälle. Das betrifft wahnsinnig viele Gesetzestexte auch, wo man einfach überlegen muss, wie ist das möglich? Was würde denn passieren, wenn wir dieses Ziel nicht erreichen? Oder wenn andere Mitgliedstaaten das Ziel nicht erreichen?
Ich glaube, das ist eine vielschichtige Antwort. Also letztlich ist es eine UNO, also auf UNO-Ebene nichts. Ja, es gibt keine UNO-Polizei, die irgendwo einreitet und dann irgendwie Strafen einfordert. Ja, also das ist klar. Aber wir wollen ja hier auch, die Europäer wollen ja auch Klimaschutzvorreiter sein. Ja. Hat auch einen guten Grund. Wir haben eine historische Verantwortung, weil wir besonders viel Treibhausgase schon rausgehaut haben. Bei uns hat ja schließlich die industrielle Revolution vor 250 Jahren auch begonnen. Ja. Die Österreicher, will ich noch erinnern, 2019 hat der damalige ÖVP-Chef und ich weiß nicht, ob er damals auch Bundeskanzler war, aber da hat Sebastian Kurz jedenfalls klar gesagt, Österreich soll bis 2040 klimaneutral werden.
Ja? Stimmt, also eigentlich müssten wir schon auf einem guten Kurs sein.
Genau, sind wir aber nicht, ja? Weil man muss ehrlicherweise sagen, der nächste Satz ist auch von Sebastian Kurz und auch von der ÖVP nie gekommen. Was heißt das? Ja? Das heißt, dass wir... Wenn wir 2040 klimaneutral, dann kann kein Verbrennerauto mehr fahren, dann kann keine Gasheizung mehr laufen, dann kann keine Ölheizung mehr laufen. Ja. Auch der Verkehr, ja, beim Schwerverkehr, wie schon die LKW sozusagen, da gibt es noch sehr wenig gute elektrische Lösungen. Ja. Wie, weiß nicht, selbst die Schiffe, ja, wie sollen die das machen? Die Flugzeuge, wie sollen die das machen? Also da sind noch immer ganz viele Fragen offen, manche sind noch überhaupt nicht angesprochen worden. Ja.
Aber ganz kurz, Konsequenzen, wenn wir es nicht erreichen, gibt es dann wie so oft nicht?
Also, naja, auf europäischer Ebene schaut es wieder anders aus. Also auf der europäischen Ebene ist es so, dass wir, denen ist ja egal, dass wir sagen, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein, sondern es gibt nur den gemeinsamen Beschluss der Europäer, bis 2050 soll der Kontinent klimaneutral sein. Und eben mit diesen Zwischenzielen, habe ich schon genannt, 2030 ist schon entschieden, 2040 wird es diskutiert. Wenn wir das nicht einhalten, und da gibt es ja viele Zwischenschritte wird es da geben. 2027 wird schon einen Zwischenschritt geben und dann 32, 35, wie auch immer. Da hat die EU schon die Möglichkeit, hier Vertragsverletzungsverfahren zu machen.
Und dann wird es teuer.
Und dann kann es teuer werden. Ja. Ich glaube es nicht. Also ich glaube nicht, dass hier es tatsächlich zu Vertragsverletzungsverfahren kommt, wenn die Staaten das nicht schaffen. Einfach nur aus dem Grund, dass wir sehr viele in den Staaten werden diese Ziele massive Probleme verursachen. Und wie wir dorthin kommen. Ja? Also ist eh gut, dass wir es machen. Ich glaube aber nicht sozusagen, dass sich das alles ausgeht. Ist mal gut, dass man sich hohe Ziele setzt, auch für Österreich. Ja? Ich fand das ja nicht schlecht von Sebastian Kurz, dass er gesagt hat, Österreich soll 2040 klimaneutral sein. Weil schon auch aus dem Grund, weil die letzten 10%, das sind immer die schwierigsten.
Aber der Weg dorthin, der ist eben ganz besonders schwierig.
Der ist etwas holprig noch, aber...
Aber wird sich, irgendwo muss man Lösungen finden. Irgendwie muss es passieren. Schauen wir uns noch ganz kurz an, wer hat denn jetzt im EU-Parlament wie abgestimmt, wenn es um dieses Vorhaben geht?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend gewesen. Also für mich ist das in vielerlei Hinsicht jetzt spannend geworden. Und zwar grundsätzlich ist es so, dass die Roten haben dafür gestimmt, die Liberalen haben dafür gestimmt, die Grünen haben dafür gestimmt. Ja.
Das war alles zu erwarten, das war jetzt noch keine Überraschung, oder, genau. Oder schon?
Genau, schwierig ist es bei der ÖVP. Die ÖVP ist ja Teil der EVP, also der Europäischen Volkspartei, oder der EPP im Europäischen Parlament. Und die EPP hat es total zerrissen bei der Abstimmung. Ja, also da war, so wie ich das so ungefähr im Augenblick beobachtet habe, etwa zwei Drittel des Clubs waren dafür. Und ein Drittel waren nicht dafür. Ja. Und unter diesem Drittel waren auch praktisch alle ÖVP-Mandatare im EU-Parlament, bis auf den Ottmar Karas, der war auch dafür. Aber der tritt ja auch nicht mehr an, könnte man jetzt sagen. Ja, also, und die Freiheitlichen waren auch dagegen. Aber die sind praktisch immer dagegen. Also das ist jetzt auch keine große Überraschung gewesen. Die EVP, also die ÖVP hat das begründet, da gibt sie die Delegationschefin, die Angela Winzig, hat gesagt, dass sie quasi in dieser Verordnung, in dieser Richtlinie keinen Mehrwert sieht, weil eh schon sehr viel auch für die Gebäude woanders geregelt ist, über die erneuerbaren Energienrichtlinie und die Energieeffizienzrichtlinie und eben den schon erwähnten Emissionshandel 2, der ja die Brennstoffe betrifft. Ja. Kann man jetzt sehen, was will, muss ehrlicherweise sagen, wir befinden uns bereits im Wahlkampf, im europäischen Wahlkampf jedenfalls, aber in Wirklichkeit auch schon im Nationalwahlkampf. Da will sich die ÖVP offenbar keine Flanke aufmachen, aber es muss man schauen, ob das nicht sozusagen nach hinten losgeht. Sozusagen, ihr verhindert hier Lösungen. Ja? Ich meine, ihr könnt eigentlich nicht, die ÖVP kann ja nicht rausgehen und sagen, wir wollen klimaneutral werden bis 2040 und wenn jetzt eine Maßnahme da ist, die jetzt nicht besonders scharf formuliert ist, dann machen wir schon wieder nicht mit. Da fragt man sie. Ja. Und man muss mal auch ehrlich sagen, und auf gesamteuropäischer Ebene war die ÖVP hier eigentlich auf der Seite der schwerrechten Fraktionen. Ja. Also die waren alle dagegen. Die EPP war ja doch mehrheitlich dafür. Da fragt man sich, ob die ÖVP auch wirklich in der richtigen Fraktion noch ist.
Dann abschließend kommen wir noch mal kurz weg von dem politischen Aspekt und hin zur Praxis in der letzten Frage. Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Verbraucherinnen beziehungsweise für alle, die jetzt ein Eigenheim haben, die ein Eigenheim bauen, die vielleicht auch ein Haus besitzen, wo Mietwohnungen drin sind? Erst jetzt mal warten, was da dann bis Sommer 2026 konkret im Gesetz in Österreich verankert wird?
Nein. Also die Empfehlung sozusagen, die wir hier vom Kurier aus geben können, ist, schaut euch an, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, welche Förderung man überhaupt hier bekommen kann. Ja? Mhm. Es gibt in jedem Bundesland gibt's eigene Energieberater. Ja? Das kann man relativ schnell ergoogeln, also das ist jetzt keine große Geschichte. Die ruft mal an und da kann man sich relativ schnell einen Termin mit denen ausmachen. Die kommen dann nach Hause und sagen sozusagen, welche Möglichkeiten hat man? Was ist denn da überhaupt da?
Mhm. Und was kostet das?
Und genau, und was kostet ungefähr, ja? Bis man dann Angebote tatsächlich von den Gewerken einholt. Aber die Förderung, die wir da aktuell haben mit bis zu 75%, ja, ich glaube nicht, dass bis 2040, 2050 es höhere Förderungen geben wird. Man muss dazu sagen, für die untersten, glaube ich, drei Einkommensdeziele, also für die Haushalte, die wirklich nicht viel Geld haben, für die kann die Förderung sogar bis zu 100% jetzt schon ausmachen. Also den Fördertopf gibt es schon seit, glaube ich, 1,5 Jahren. Ja. Mhm. Man sollte dann nicht wirklich warten, ja, bei der Geschichte, sondern schauen, Haus dämmen, ja. Aus dem ist noch viel teurer als die Heizungstausch, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Und schauen einfach, was kann man, Photovoltaik machen, kann man Heizungstausch machen, kann man eine Wärmepumpe einbauen, weil ich glaube, so schnell wird das nicht mehr so gut gefördert werden. Das muss klar sein. Und die fossilen Brennstoffe werden teurer werden. Ja.
Also am besten jetzt schon Förderungen anschauen. Ich sage an dieser Stelle, Bernie, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
Sehr gerne.
Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Das israelische Militär hat in Gazastadt nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde im Gazastreifen 6 Menschen getötet, die auf LKW mit Hilfsgütern gewartet haben. Dutzende weitere seien bei dem Beschuss verletzt worden. Das israelische Militär gab zunächst keine Stellungnahme zu dem Vorfall ab. Insgesamt starben binnen 24 Stunden im Gazastreifen wieder Dutzende Menschen. Und das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte ist nach 2 nicht erfolgreich abgeschlossenen Anläufen zu einem dritten Testflug aufgebrochen. Das unbemannte Starship hob am heutigen Donnerstag vom Weltraumbahnhof des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk im US-Staat Texas ab. Das zeigten Live-Bilder. Geplant war ein rund einstündiger Testflug. Anschließend sollten beide Raketenstufen im Meer aufkommen. Und nachdem Österreich 2 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt hat, wird Russland jetzt Österreichs Botschafter ins Außenministerium vorladen. Dies meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS laut Reuters am heutigen Donnerstag. Es würden zu gegebener Zeit Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden, geht aus einer Erklärung des russischen Außenministeriums hervor. Damit war es das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.